Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und jetzt geht es uns um eines der verheerendsten Attentate der Nachkriegszeit. 13 Tote, über 200 Verletzte, davon viele schwer. Das rechtsextreme Attentat auf das Oktoberfest vor 40 Jahren. Erst wollten die Behörden nicht wahrhaben, dass es rechter Terror war und verfolgten zudem auch noch lange die Einzeltäterthese. Heute wissen wir mehr. Auch mit Hilfe des Journalisten Ulrich Chaussy, der unermüdlich recherchiert hat. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was hat die Gesellschaft im Jahr 2020 aus diesem Attentat vor 40 Jahren gelernt?
Vielleicht fängt man jetzt wirklich an, den Einzeltätermythos grundsätzlich in Frage zu stellen. Das war das Problem, das uns ja schon seit den 60er Jahren fast umtreibt. Immer wenn rechte Gewalt im Spiel war, dann kam am Ende ein Einzeltäter raus. Das war schon beim Attentäter von Rudi Dutschke, Josef Bachmann, so, der auch entpolitisiert wurde und bei dem im Prozess gegen ihn wegen des Mordanschlages auf Rudi Dutschke die Verankerung des Josef Bachmann in der rechtsextremen Szene Niedersachsens überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist. Und das ist jetzt beim Oktoberfestattentat also so deutlich wie nur was gewesen im Jahre 1980. Es war ja eine hoch angespannte Situation. Der Bundestagswahlkampf, in dem Franz Josef Strauß als Kanzlerkandidat der Union Helmut Schmidt herausforderte, 9 Tage vor dieser Wahl, war dieser tödliche Anschlag am Eingang der Theresienwiese, der 13 Menschenleben forderte, inklusive das Leben des mutmaßlichen Bombenlegers und über 200 Verletzte. Und da war am Anfang unglaublich schnell klar, dass dieser 21-jährige Gundolf Köhler, Geologiestudent aus Donaueschingen in Baden-Württemberg, dass der in der rechten Szene unterwegs war. Er war bei der Viking-Jugend, er übte mit der Wehrsportgruppe Hoffmann. Das kam 12 Stunden nach der Tat heraus, als der bayerische Staatsschutzchef Dr. Hans Langemann NADIS, das nachrichtendienstliche Informationssystem der Verfassungsschutzämter, befragte. Und dann konnte man eigentlich erwarten, dass in diesem Umfeld gesucht wird.
Jetzt, 40 Jahre später, haben Sie eine Erklärung dafür letztlich, warum all diese Spuren, von denen Sie berichten, tatsächlich nicht verfolgt worden sind?
Das spielt zum einen mit, dass in dieser Wahlkampfsituation hatte sich Strauß dazu verleiten lassen, noch in der Nacht am Tatort den Anschlag in den Bundestagswahlkampf hineinzuziehen. Strauß dachte damals an ein Attentat von links, denn der Linksextremismus, der Linksterrorismus der RAF hatte natürlich die 70er Jahre geprägt. Und nun dachte er womöglich, dass er da sozusagen einen, ja, Law and Order Vorteil daraus ziehen könne. 10 Stunden später stellt sich heraus, der Attentäter, der mutmaßliche Bombenleger, kommt aus der rechtsextremistischen Ecke und hatte Berührung mit einer Gruppe, die dieser angebliche Skandal- und Unsicherheitsminister Gerhard Baum, so der Originaltext Strauß damals, die der 8 Monate vor dem Attentat verboten hatte, die Wehrsportgruppe Hoffmann, während sie Strauß über 6 Jahre lang in Bayern hat groß werden lassen, verharmlost hat, sie als sozusagen pfadfinderische Spinner abgetan hat und übrigens auch Anfragen etwa der Landtagsopposition immer wieder also mit Hohn und Spott übergoss. Man solle diese Leute doch nicht wichtiger machen, als sie sind, und erst die Aufmerksamkeit auf sie richten, anstatt sie sozusagen da alleine im Wald rumrobben und ihre Kriegsspiele spielen zu lassen.
Also es scheint ja so gewesen zu sein, dass offenbar rechter Terror verharmlost worden ist. Und das ist ja, Sie haben es ja schon angesprochen zu Beginn unseres Gesprächs, eben kein Einzelfall, sondern da zieht sich da eine ganze ganze Linie. Sie haben ja auch recherchiert zu dem Mord an dem Erlanger Rabbiner Shlomo Levin und seiner Partnerin Frieda Pöschke, der ja einige Wochen, Monate im Dezember 1980 nach dem Oktoberfestattentat stattfand. Und da gibt es eine ganze lange Linie letztlich mit rechtem Terror, erste Gewalttaten im Nachkriegsdeutschland. Dutschke haben Sie erwähnt, dann bis hin zu NSU. Also warum bekommen wir es nicht hin, rechtsextremen Terror ernst genug zu nehmen?
Wenn wir also endlich mal dazu kommen, dass auch Rechte und Rechtsextremisten Strategien haben, dass sie sich was dabei denken, dass sie sich vernetzen, dass sie gemeinsam planen, dass sie planvoll vorgehen, das hat man ja dann am NSU später so sehr deutlich gesehen, dann werden wir dieses Phänomen nie in den Griff bekommen. Also dass wenn Gewalttaten zum Beispiel gegen Migranten, gegen Minderheiten, gegen Juden, gegen Muslime stattfinden, dass man da nun auch mal von vornherein daran denkt, aus welcher politischen Ecke von rechts das eben auch kommen kann und in diese Richtung untersucht. Sie haben gerade erwähnt, ich habe ja dann rausgekriegt, dieser 2,5 Monate nach dem Oktoberfestattentat durchgeführte erste gezielte antisemitische Mordanschlag gegen den Rabbiner und Ex-Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Nürnberg, Shlomo Levin. Der ist ja 40 Jahre vor Halle zum Beispiel auch so in der Aufklärung angegangen worden, dass man erstmal im Umfeld des Opfers recherchiert hat, nämlich in der jüdischen Gemeinde zu Nürnberg. Es gab ein bisschen Anlass dazu, weil Shlomo Levin im Streit dort ausschied. Dass aber am Tatort eine Brille gefunden worden ist, die den Opfern nicht gehörte, auch nicht seiner Lebensgefährtin Frieda Pöschke, die man dann gleich in die Zeitung setzte und sagte, von wem ist diese Brille aus dem bekannten Kreis Shlomo Levin? Und da stand dann drauf, Brillenschubert Heroldsberg. Heroldsberg war der Ort, an dem Hoffmann mit seiner Wehrsportgruppe die längste Zeit residierte. Und im Nebenhaus von Hoffmann war diese Brillenmanufaktur Schubert. Da sind sie nicht draufgekommen. Ja. Wären sie da gleich hingefahren, der Herr Uwe Behrendt, den Hoffmann dann später dieser Tat, und zwar wiederum aus einzeltäterischer Initiative heraus, beschuldigte, sein Adjutant, da wäre der noch da gewesen. Da hatte ihm Hoffmann noch nicht in die Flucht in den Libanon verholfen, wo er ja seine Wehrsportgruppe nach dem Verbot fortsetzte.
Spielt da eigentlich auch eine Rolle, dass alles nicht sozusagen gesehen hat, diese Verbindungen, diesen rechtsextremen Terror wirklich analysieren und durchdringen konnte, weil man eben Jahrzehnte nach dem Krieg das einfach nicht wahrhaben wollte in Deutschland, weil wir doch angeblich so vorbildlich sind in unserer Aufarbeitung? War das auch so eine Verdrängung? Es kann nicht sein, was nicht sein darf?
Das mag mitgespielt haben. Also mich interessiert dieses sich immer wiederholende Muster der Entpolitisierung. Das kann man eben an Gundolf Köhler, dem Münchner Attentäter.
Aber stärker auf der rechten als auf der linken Seite, oder?
Wir haben eigentlich erlebt, dass auf der linken Seite eben durchaus zu Recht unterstellt worden ist, die handeln strategisch, die wollen den Staat angreifen, die wollen die in ihrer wahnhaften Ideologie Schuldigen angreifen. Und also diejenigen, auf diejenigen, die Aggression richten, die sie sozusagen ihrem neuen Gesellschaftsmodell also entgegenstehen sahen. Und da hat man also immer gesagt, die überlegen sich das alle ganz genau. Die gehen arbeitsteilig vor. Die einen besorgen konspirative Wohnungen, die anderen schauen, wo irgendwelche Waffen herkommen und so weiter und so fort. Ja, mein Gott, hätte man mit dieser Haltung die rechtsextreme Szene betrachtet und in Ermittlungen zum Beispiel behandelt, dann wären vielleicht eine ganze Menge schlimmer Gewalttaten nicht passiert oder hätten verhindert werden können oder aufgeklärt werden können.
Und wie viel Sorgen macht Ihnen das, was uns ja in den letzten Wochen auch stark beschäftigt hat, nämlich rechtsextreme Umtriebe in Polizeibehörden, also jetzt zum Beispiel Nordrhein-Westfalen? Wir hören da, dass es da immer mehr Fälle gibt. Es betrifft offenbar inzwischen hunderte Beamte und Beamtinnen, die da betroffen sind. Inwieweit müssen sich auch Polizeibehörden in Deutschland fragen lassen, was da schiefläuft?
Es ist fundamental, weil vom Vertrauen, das wir in die Leute haben sollen, die das staatliche Gewaltmonopol vollziehen, nach unserer aller Konsens, das darf nicht beschädigt werden und deswegen muss da strikt, aber ganz, ganz strikt damit aufgeräumt werden und das muss aufgeklärt werden. Denn ich meine, wenn wir dann solche Tendenzen kriegen, dass zum Beispiel in den 70er Jahren war ja eben die Wehrsportgruppe Hoffmann war sozusagen ein erster Ansatz dazu, dass wie im Nationalsozialismus SA und NSDAP sich über eine bewaffnete Formation, über sozusagen das Beistellen von Gewaltmitteln, um den politischen Diskurs, wenn es denn gar nicht anders geht, zu beeinflussen, dass da sozusagen unser Rechtsstaatsprinzip und vor allem auch ein herrschaftsfreier Diskurs geführt werden kann, um die richtigen Lösungen, dass das sozusagen in Frage gestellt wird. Aus dem Grund bin ich komplett Vertreter sozusagen dieses staatlichen Gewaltmonopols, aber die Anforderungen daran, dass die dann auch zu den Grundlagen sozusagen unserer Demokratie eben zum herrschaftsfreien Diskurs stehen, zur Achtung der Würde eines jeden Bürgers, egal wo er herkommt und weiß ich, welche Hautfarbe er hat, welche Religion er hat und so fort, das muss natürlich dafür gelten. Ich meine, die schwören ja auch, die Polizisten, einen Eid aufs Grundgesetz und sollen der Verfassung verpflichtet sein. Und deswegen ist es so fundamental wichtig, dass in dieser Angelegenheit jetzt also Aufklärung betrieben wird und dass sie auch zugelassen wird. Also beispielsweise die Weigerung von Herrn Seehofer, eine Rassismusstudie innerhalb der Polizei durchführen zu lassen und sowas. Das ist doch einfach Unsinn, wenn wir schon so ein Problem haben. Kann man nicht sagen, ja, das ist doch eigentlich verboten, man darf nicht rassistisch sein. Ja? Wenn wir jetzt aber diese Zahlen aus den Chatgruppen sehen, müssen wir sagen, das Problem ist offenbar vorhanden, also muss man es analysieren und erst dann kann man es angehen.
Sagt Ulrich Chaussy, der Mann, der ja letztlich auch ein journalistisches Lebenswerk geschaffen hat, indem er über das Oktoberfestattentat vor 40 Jahren in München recherchiert hat und aufgezeigt hat, dass es eben sich nicht um einen Einzeltäter damals gehandelt hat, sondern um jemanden, der Teil auch eines rechten Netzwerkes war. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitte sehr.